Kontext. Bernauer Stadtgespräche. Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Bernau-Podcasts. Mein Name ist Anja Gutenberger und ich bin die zukünftige Leiterin des Besucherzentrums am Bauhaus Denkmal Bundesschule. Heute auch mit dabei ist wieder Friederik Weder, Leiterin der Galerie Bernau. Mit unserer neuen Folge starten wir unsere erste Podcast-Serie. Bis zur Eröffnung des Besucherzentrums wollen wir mit Experten über die gesamte über 90-jährige Bau- und Nutzungsgeschichte des Bauhaus Denkmals Bundesschule sprechen und euch so einen optimalen Überblick über die unterschiedlichen Epochen, die dieses Bauwerk mit durchlebt hat, geben. Im ersten Teil erzähle ich über die Zeit von 1928 bis 1933, von der Planung und Entstehung der Bundesschule bis zur Nutzung. Lasst uns also starten mit Teil 1 unserer neuen Serie, Bauhaus Denkmal Bundesschule. Viel Spaß beim Reinhören.
Wir sind hier bei einer neuen Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche. Heute mal wieder Anja und ich zusammen.
Hallo.
Anja, wir sprechen heute nochmal über das Bauhaus und wir haben da was Besonderes vor. Also kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was passieren wird?
Genau. Also wir haben uns überlegt, nachdem wir in der Pilotfolge ja schon so ein bisschen angerissen haben, wie komplex das auch einfach ist. Alles rund um die Bundesschule, wer das gebaut hat, was der ADGB war und aber eben auch diese ganze Nutzungsgeschichte, die ja über 90 Jahre nun schon andauert, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir vielleicht nochmal Einzelfolgen machen, also eine Serie in unserer Podcast-Folge Kontext Bernauer Stadtgespräche, in der wir darüber sprechen, was von 1930 bis 33 dort los war, also das immer in die verschiedenen Zeitphasen sozusagen unterteilt haben und uns Experten, Spezialisten zu diesem und jedem Thema einladen, sodass ihr dann am Ende des Jahres mit Eröffnung des Besucherzentrums einen großen Überblick habt darüber, was an der Bundesschule in den vergangenen über 90 Jahren dort geschehen ist, warum das gebaut wurde. Und wir enden dann mit einem Gespräch mit den Architekten des Besucherzentrums und dann schauen wir weiter. Also das wird jetzt eine Serie sein, wo wir immer wieder eine Folge zwischendurch zwischen unseren thematischen Folgen posten werden.
Und heute fangen wir an wieder, wie sagt man, von null
genau.
Beim Bauhaus Bundesschule und genau, also du wirst ein bisschen darüber erzählen oder ich werde dich Fragen dazu zu stellen, eben was das Bauhaus bedeutet, was das in Bernau macht oder die Bauhaus-Bundesschule in Bernau macht. Aber bevor wir zu das Bauhaus-Besucherzentrum und die Bauhaus-Bundesschule kommen, komme ich erstmal zu dir. Anja, kannst du, weil wir so in der ersten Folge haben wir schon gehört, wer du bist und wie du hier in Bernau gekommen bist, aber kannst du uns erzählen, was genau deine Aufgaben sind?
Genau. Und warum ich jetzt hier heute als Expertin sozusagen sitze, inwiefern ich mich dafür qualifiziere, ne? Also ihr habt ja vielleicht die erste Folge schon gehört. Da habe ich kurz erzählt, dass ich Kunstgeschichte studiert habe und dann zum Bauhaus promoviert habe, und zwar zu Fotografien, zu Selbstporträtfotografien am Bauhaus. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe die vergangenen, das waren 12 Jahre, bevor ich angefangen habe, für die BEST zu arbeiten, für das Bauhausarchiv, für die Stiftung Bauhaus Dessau, Klassikstiftung Weimar, Hermann-Henselmann-Stiftung und so weiter, als Redakteurin, Autorin, Kuratorin gearbeitet. Also ich habe Ausstellungen gemacht, Texte geschrieben zum Bauhaus für die einschlägigen Institutionen deutschlandweit.
Wie bist du zu diesem Bauhaus-Fieber gekommen, dass du deinen, ganzen Karriere das gewidmet hast, dass du da lange recherchiert hast und immer noch, für Bauhaus brennt? So.
Das war wirklich Zufall, wie das Leben hat es gebracht, muss ich ehrlich sagen. Es hatte damit zu tun, dass ich nach meinem Studium erstmal nicht so richtig wusste, was ich machen sollte und dann überlegt habe, was wäre sinnvoll. Und da ich dann auch sehr jung war, erst Mitte 20, als ich fertig wurde, habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie doch nochmal eine wissenschaftliche Arbeit dranhängen und hatte aber nur im Nebenfach Kunstgeschichte studiert, hatte dann aber irgendwie in den Prüfungsordnungen gelesen, dass es möglich ist, für Nebenfachstudenten auch zu promovieren. Habe mir meinen Professor damals an der FU, Harold Hammerschenk, gegriffen und habe den gefragt, würden Sie mich denn unterstützen, wenn ich jetzt eine Promotion schreiben würde? Und mit dessen Unterschrift konnte ich das dann machen und habe dann erstmal ein Praktikum, ein längeres, im Museum für Fotografie in Berlin gemacht und wollte eigentlich über surrealistische Selbstporträts meine Dissertation verfassen, weil ich hatte einen Kurs belegt, um ehrlich zu sein, in der Uni, in Kunstgeschichte, in einem Fotografiekurs und habe dort über Man Ray und Marcel Duchamp und so weiter, Claude Caroun, Lee Miller, einen Vortrag gemacht, einen längeren und eine große Hausarbeit geschrieben und das hat mir so gut gefallen, das hat mich so gefangen, dieses Thema, sich selber zu fotografieren, warum, gerade in den 20er, 30er Jahren, warum, ja, und war eigentlich darauf voll aus. Habe mich dann aber beim Bauhausarchiv Berlin beworben, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste vielleicht einfach auch mal ein paar Vergleichsfotos sehen, wie haben das andere in der Zeit gemacht. Ja. Und da bin ich dann hängen geblieben, weil ich dann mit der damaligen Fotoarchivarin, mit Sabine Hartmann, die ich da sehr lieb gewonnen habe, so viele Selbstporträtfotos allein im Archiv des Bauhausarchivs gefunden habe. Es ist ja das weltweit größte Archiv von Bauhausfotografien und Bauhausarchivalien, dass ich da total begeistert von war und irgendwie dachte, nee, das muss Bauhaus sein, das geht gar nicht anders.
Wie bist du, sag mal, zum Bauhausarchiv gekommen? Du bist vorbeigelaufen und gedacht, hey, yo.
Das war ja um die Ecke vom Museum für Fotografie. Na, guck. Also tatsächlich so einfach war das. Und ich hatte mich damals mit dem damaligen, ich glaube, der ist immer noch der Leiter, Ludger Derenthal vom Museum für Fotografie unterhalten. Und der sagte, ja, das Bauhausarchiv ist ja auch noch um die Ecke. Da müsstest du vielleicht einfach mal gucken gehen, um Vergleichsfotos zu finden. Und dann war ich dann eben tatsächlich dort und habe dann einfach ins Blaue hinaus eine Bewerbung geschrieben. Wie man mir dann hinterher sagte, war das genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Fotoarchivarin war damals fast durchgedreht, weil sie so viel zu tun hatte und dringend Hilfe brauchte. Und ich lag ganz oben. Und so einfach war es. Und dann wurde ich angerufen und habe dann, ich glaube, 3 Monate lang sogar, wirklich lange ein Praktikum gemacht. Und daraus hervorgegangen ist dann auch mein erster Job. Ja. Was ich eigentlich als wissenschaftliche Assistentin der Direktorin machen sollte. Und letztlich habe ich dann die Ausstellung damals über Fotografien, die Walter und Ise Gropius auf ihrer Amerikareise 1928 angefertigt haben, habe ich dann selbst kuratiert und bin dann da so reingeschlittert irgendwie und hängen geblieben.
Ja, also das hat dich nicht mehr losgelassen.
Überhaupt nicht. Also Fotografie, gerade Bauhausfotografien, ist auch nach wie vor, das fasziniert mich unheimlich, weil so viele Leute dort, natürlich auch dadurch, dass in 28 diese kleinen handlichen Leica-Kameras auf den Markt kamen und Fotografie irgendwie auf einmal für viel mehr Leute erschwinglich wurde und Kleinbildkameras da waren, die man in die Tasche stecken konnte und nicht mehr große Plattenkameras mit schweren Glasplatten und Stativen rumgeschleppt werden mussten, dadurch auch neue Perspektiven erkundet wurde. Also von ganz schräg unten, von ganz schräg oben und von ganz nah dran und so weiter. Also das sind nach wie vor Dinge, die mich einfach fesseln und dann parallel dazu eben diese professionellen Fotografen, die am Bauhaus waren, wie dann Walter Peterhans, der 27 die Fotoklasse eröffnet und aufgebaut hat, die also bis ins Detail auf alles geachtet haben. Das sieht man diesen Fotografien einfach an, die sind so brillant und toll und erst wenn man sie versucht nachzustellen, merkt man eigentlich, wie umfangreich und aufwendig das auch teilweise war, sodass die Leitern mitgeschleppt haben und Belichtungen und sowas gab.
Genau. Dann, ich sag mal, bevor wir uns da verfangen in der Fotografie, wie heute sprechen wir ja über die Bauhaus-Bundesschule in Bernau. Kannst du uns schon mal sagen, was der ADGB war und wozu diese Schule gebaut worden ist?
Gerne. Der ADGB, das ist eigentlich immer auch die erste Frage der Menschen, die zu uns kommen, die jetzt mit dem Thema noch nicht so vertraut sind oder noch nicht da waren, auch ja, vielleicht die Abkürzung nicht geläufig ist. ADGB steht für Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund. Das war ein Gewerkschaftsbund, der sich 1919 nach der Verabschiedung der Weimarer Verfassung gegründet hat und der so viele wie möglich Gewerkschaften unter sich als Dachverband fassen wollte. Also heute gibt es ja auch noch den DGB, den Deutschen Gewerkschaftsbund oder auch Verdi. Das sind so vergleichbare Organisationen aus der heutigen Zeit. damals also der ADGB, der hat also 1927 dann schon 8 Jahre lang bestanden, als beschlossen wurde, dass ein Schulungsort vonnöten wäre, um die Gewerkschaftsfunktionäre, die aus den unterschiedlichen Gewerkschaften im ADGB Mitglieder waren, zu schulen. Das waren vorrangig Leute, die in ihren Betrieben, also in Fabriken und so weiter, sich freiwillig, also ehrenamtlich engagiert haben, um mit den Besitzern zu besprechen, wie man Arbeitsverhältnisse, faire Löhne, Gesundheitswesen und so weiter, Urlaubszeiten miteinander handhaben kann, dass es eben auch für die Arbeiter passt. Also das wurde ja in der demokratischen, in der Republik, in der Weimarer Republik dann ein großes Thema auch, dass die Arbeiterklasse gestützt werden muss und auch geschaut werden muss, dass sie Rechte haben. Und da hat sich der ADGB sehr für eingesetzt. Letztlich waren dort Mitte der 20er Jahre 52 Gewerkschaften unter dem ADGB gefasst, also wirklich sehr viele. Daneben gab es noch andere Gewerkschaftsbünde auch. Dieser Schulungsort sollte nicht in einer Großstadt, auf keinen Fall in einer Großstadt aufgebaut werden, weil der Hintergrund war, man wollte eben die Leute mal aus der Stadt rausholen. Die meisten, die in größeren Betrieben gearbeitet haben oder in Fabriken, die haben natürlich in Berlin oder in anderen größeren Städten gelebt, in den typischen Mietskasernen, wie sie in den 20er Jahren entstanden sind. Und sie sollten rausgeholt werden sozusagen. Die Idee war, man holt sie für 2 bis 4 Wochen irgendwo ins Grüne und zeigt ihnen, wie der moderne Mensch, also der Mensch der 20er und 30er Jahre, auch leben könnte. Und zwar nicht im dritten Hinterhof, halbe Treppe mit ganz vielen Personen in einer Wohnung, wie das ja beispielsweise in Berlin üblich war für Arbeiterfamilien. Während dieser Zeit, während die Funktionäre in der Schulung, im Schulungsort sozusagen, sich weiterbilden ließen oder lassen sollten, sollte den Familien das Gehalt gezahlt werden, so dass sie sozusagen sehr sorglos für diese 2 bis 4 Wochen nicht zu Hause sein konnten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, können sie die Miete bezahlen, kann ihre Familie sich das Essen leisten in der Zeit und so weiter. Das war also im Prinzip wie ein Stipendium, ja, was den Menschen gegeben wurde, damit sie diese Weiterbildung machen konnten. Und auch für diese Weiterbildungszeit wurde gezahlt vom ADGB. Also es musste nichts dazu gezahlt werden. Genau, also Arbeitsausfall wurde bezahlt und auch die Unterkunft sollte bezahlt werden. Und der Schulungsort sollte irgendwo im Grünen stattfinden. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht. Der ADGB hatte seine Dependance in Berlin. Deswegen hat man außerhalb von Berlin geschaut und hat Grundstücke, die in Frage gekommen sind, zum Beispiel in Wandlitz und in Eberswalde, aber eben auch in Bernau gefunden. Warum hat man sich schließlich für Bernau entschieden? Wer schon mal vielleicht da war, der weiß, es ist wirklich heute vielleicht nicht mehr ganz so ganz unbebaut, aber früher war das wirklich der Stadtwald, einfach der Stadtforst. Da gab es eine kleine Lichtung mit einem kleinen Natursee und dieser Ort sollte als Baugrundstück genutzt werden. Also mitten in der Natur, umgeben von Gras und Kiefernwäldchen sozusagen. Der Zuschlag, der kam dann für Bernau, weil Bernau sich als einzige Stadt bereit erklärt hat, eine Zufahrtsstraße zu bauen dorthin, was natürlich schon mal einen großen finanziellen Aufwand vom ADGB genommen hat. Und das war im Prinzip die Grundentscheidung, warum die Bundesschule heute in Bernau und nicht in Wandlitz oder Eberswalde oder sonst wo steht.
Okay, und wie sagt man, das war die Entscheidung des Ortes, aber dann noch die Entscheidung des Gebäudes und wer das macht, also wie ist das zustande gekommen?
Ja, man wollte definitiv ein modernes Gebäude haben und hat einen Architekturwettbewerb dafür ausgelobt. Der ADGB hat dann 5 Architekten, die dafür bekannt waren, schon international moderne Bauten zu entwickeln, also Bauten, die nach dem Vorbild viel Licht in die Architektur zu lassen bekannt waren, eben auch teilweise mit Flachdach gearbeitet haben, mit klaren Linien und so weiter, was wir eben heute Architektur der Moderne nennen. Dazu gehörten Erich Mendelssohn, Hannes Meyer, Max Berg, Max Taut, Entschuldigung, und Alois Clement. Diese fünf Architekten wurden angefragt und die haben auch allesamt teilgenommen. Nachdem sie im März 1928 sich das Baugrundstück angeschaut haben, machten sie sich sozusagen an die Arbeit und haben Pläne entworfen, die sie dann als Wettbewerbseingaben an den ADGB übermittelt haben.
Und hatten die auch welche Vorgaben oder konnten die einfach frei gestalten?
Nee, ganz so war es nicht. Sie hatten tatsächlich Vorgaben, jetzt nicht wie vom Aussehen her, sondern es ging eher um die prinzipiellen Vorgaben. Es ging darum, dass sie auf jeden Fall einen Verwaltungsflügel haben mussten oder die Verwaltung untergebracht werden musste. Es musste einen Schulbau geben und es mussten Unterkünfte geben, das ist ein Internat. Und sie wollten, also das war auch eine Vorgabe, dass es für 120 Personen, für 120 Teilnehmer gebaut werden sollte und dass es drei Lehrer geben wird, die dort vor Ort unterrichten und auch dort leben sollten mit ihren Familien. Das heißt also auch Lehrerhäuser sozusagen waren schon mit vorgegeben. Und die Vorgabe war eben auch, dass man in irgendeiner Art und Weise als Architekt es schafft, umzusetzen, was der ADGB praktiziert hat, nämlich sozialreformatorische Pädagogik. Das hört sich jetzt großartig an, bedeutet aber nichts anderes als, dass man in einer angenehmen Umgebung lernt, dass Lernen mit Freizeit verbunden werden muss, Lernen mit Sport verbunden werden muss und dass das möglichst aufgelockert, nicht in einem Frontalunterricht mit 40 Leuten in einem Raum, sondern in die Möglichkeit, unterschiedliche Situationen auch unterschiedlich in der Möblierung beispielsweise wiederzuspiegeln.
Du hast gerade von Vorgaben gesprochen, ja. Und das sind ja inhaltliche Vorgaben, also das muss irgendwie die Verwaltung mit drin, es sind so viele Personen. Mich interessiert auch noch, weil du eben auch gesagt hast, naja, ich bin gerade auch bei dem Besucherzentrum dabei, die Innenausstattung mit zu planen. Das ist ja auch Teil der, Wohlbefinden oder den Raum, in dem man sich bewegt, und würde da auch schon in Innenraumausstattung mitgedacht in den Entwürfen, oder haben die Architekten wirklich nur, die Außenhülle geplant gehabt?
Wenn ich mich richtig erinnere, ich check das nochmal und stell's dann in die Kommentare gerne bei den Beschreibungen zum Podcast dieser Folge. Ich bin der Meinung, das hat tatsächlich nur Hannes Meyer mit dem Bauhaus gemacht, diese Inneneinrichtung mitzuplanen und mitzudenken in den Wettbewerbsentwürfen. Ich glaube auch, dass das eben einer der ausschlaggebenden Punkte war, warum er das Rennen für sich entschieden hat, weil er das mitgedacht hat und eben daran ziemlich gut darstellen konnte, dass er sich eben über diese Pädagogik, über diese sozialreformistische Pädagogik große Gedanken gemacht hat. Denn in den Entwürfen kann man das gut sehen, dass das Bauhaus und Hannes Meyer beispielsweise verschiedene Situationen an Bestuhlungen durchgespielt haben in den Klassenräumen oder verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten der Internatszimmer durchgespielt haben. Also beispielsweise für eine Mediationsrunde, also wie kann ich Konflikte vermitteln sozusagen. Das war eine andere Art und Weise der Bestuhlung, als wenn eine Einführung in die Sozialpolitik beispielsweise gemacht wurde oder auch in der Aula, ne? Also für eine freie Bestuhlung für beispielsweise Konzertvorträge oder Vorträge und dann aber für etwas strengere Vorträge dann doch die Normalbestuhlung mit rein hintereinander und voreinander.
Also das war eine der, dieses komplette Mitdenken von innen und außen ist einer der Gründe gewesen, warum die ADGB sich für ihn entschieden hat. Also welche Gründe gab es noch mehr?
Ja, es gab noch mehr Gründe. Und zwar war auch dieser Entwurf vom Bauhaus und Hannes Meyer, also ich muss immer Hannes Meyer sagen, obwohl ich das Bauhaus meine, weil Hannes Meyer wurde als Architekt angefragt und hat es unter seinem Namen eingereicht. Man muss nur dazu wissen, dass Hannes Meyer mitnichten der Einzige war, der diesen Entwurf erstellt hat, sondern dass sich die Studenten der Baulehreabteilung, also der Architekturklasse am Bauhaus und vor allen Dingen Hans Wittwar, der ja heute auch immer wieder ein Name ist, der aufpoppt in Bezug zur Bundesschule, die haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen und haben Ortsbegehungen gemacht und haben Diagramme erstellt über den Lauf der Sonne, um sozusagen daraus ablesen zu können, wie können wir das Gebäude am besten ausrichten, damit die Ausleuchtung mit natürlichem Licht so optimal wie möglich ist. Das war ein ganz entscheidender Hinweis, dass es eine wissenschaftliche Herangehensweise war, dass man erklären konnte, warum jetzt beispielsweise alle Internatszimmer nach Osten ausgerichtet sind. Wir wissen, im Osten geht die Sonne auf, also jeder Internatsschüler wurde, egal ob im Frühjahr, im Sommer, im Herbst oder im Winter, mit der Sonne sozusagen wach oder hatte zumindest am Morgen die Sonne in seinem Zimmer. Und die Pergola beispielsweise, also die Terrasse mit der Pergola oben drüber, liegt gegenüber, was ja Sinn macht, weil erst am späten Nachmittag hatte man dann auch Zeit, sich irgendwie für die Freizeit mit der Freizeit zu beschäftigen, vielleicht mal sich rauszusetzen zu einem Kaffee zusammen. Ein weiterer Punkt war aber, warum sich der ADGB für den Bauhausentwurf entschieden hat, dass sie die gesamten Komplexe, also diese Bundesschule besteht ja aus unterschiedlichen Komplexen, aus einem Verwaltungskomplex, Verwaltungsbau, dann mehreren Internatsbauten, die hintereinander gestaffelt sind und entgegen zueinander gesetzt sind, um ein bisschen aufgeflächerter zu wirken und dann am Abschluss ein Schulgebäude mit einer Turnhalle und alles verbunden durch einen Glasgang, der mit bodentiefen Glaselementen sozusagen verschalt wurde, um innen und außen miteinander zu verbinden. Und dieser Glasgang ist geneigt. Also es gibt ein Gefälle auf diesem Gelände, was circa 6 Meter abfallend ist. Und das musste man ausgleichen. Und während die anderen Architekten alle entweder dieses Gelände ausgeglichen haben, um es eben zu machen und irgendwie die Möglichkeit haben wollten, diese Bauten, die sie sich erdacht haben, da reinzusetzen, haben sich eben Hannes Meyer und Hans Wilfer gedacht, wir machen das eben nicht, wir vergewaltigen nicht die Natur, sondern wir setzen diese Gebäudeteile so gegeneinander, dass wir die Möglichkeit haben, das Gelände, dieses abfallende Gelände auszugleichen und haben eben alle Internatsbauten beispielsweise auf so Terrassen gestellt, damit sie eben auch statisch gut gestanden haben. Und haben damit aber eben auch erzielt, dass das war auch schon an den Entwürfen absehbar, dass einfach diese Schule nicht so bombastisch so gedrängt wirkt in einem, sondern dass sie mehr so wie mehrere Häuschen aneinander gesetzt wirkt und dann durch gelben Backstein eben auch in diese Märkische Heide, die ja dann, das kennt man dann im Sommer, dann wird ja auch der Rasen bei uns gerne mal gelb und so weiter. Und das passt sich dann so wunderbar ein, dass man das kaum noch wahrnimmt. Also man nimmt es nicht als so ein extrem großes Gebäude mehr wahr. Und das war ein ganz entscheidender Punkt, der den ADGB angesprochen hat.
Und ich sage mal, über die Größe, weil das klingt ja riesig und nach einem riesigen Baukomplex und vielleicht für diejenigen, die noch nicht da waren, so um was für Dimensionen geht es?
Also ich kann es jetzt nicht in Quadratmetern sagen, um ganz ehrlich zu sein, da müsste ich auf die Wettbewerbspläne gucken. Aber es ist ein insgesamt dreigeschossiges Bauwerk. Also es gibt, die Internatsbauten sind dreigeschossig. Das heißt, es gibt jeweils 3 Flure mit 10 Zimmern für jeweils 2 Personen. Also insgesamt pro Internatskomplex sollten 30 Leute untergebracht werden. 4 Internatskomplexe machten 120 Teilnehmern. Dann gibt es noch einen weiteren Komplex, was als Gästehaus genutzt wurde, wo auch eine Krankenstation drin war, aber eben auch Lehrer, die dort nicht permanent unterrichtet haben, sondern mit den unterschiedlichen Gewerkschaften mitgekommen sind, um für eine gewisse Zeit dort zu unterrichten. Dann haben wir vorne einen Kopfbau, der heute nicht mehr so steht wie ja mal 1930 bei der Vollendung der Bundesschule dastand. Das war im Original eigentlich eher ein eingeschossiger Vorbau mit einem ausladenden Dach. Und leicht nach hinten versetzt gab es dann noch ein zweites Stockwerk. Und oben raus schaut noch eine quadratische, also wie ein Kubus. Und das ist die Aula, die sozusagen wie so ein Würfel da von oben reingesetzt war. Also es ist sehr aufgefächert und sehr aufgebrochen. Und dadurch macht das eben gar nicht so diesen klotzigen Charakter. Und zur anderen Seite hin, nach unten sozusagen, wenn man das Gelände abwärts geht, entlang der Internatshäuser, schließt es dann mit dem Schulbau ab und mit einer Turnhalle, die eine Art einen Durchgang hat. Also es ist der Zugang zu den Seminarräumen oberhalb der Turnhalle, der erfolgt über einen verglasten Laubengang und unten drunter ist aber alles frei und dadurch schwebt sozusagen dieser Glasgang oben im oberen Bereich fast schon und bricht das eben auch wieder auf. Und im unteren Teil in der Turnhalle sind Glasfaltelemente, die alles sehr viel heller, luftiger und weniger klotzig machen.
Mhm. Ich sag mal, das ist gerade gefallen, dass eben, den Entwurf von Hannes Meyer, vor allem durch Hannes Witwe und Studierenden der Bauhausschule umgesetzt worden ist. Ich das wird bestimmt eine eigene Folge, aber könntest du ganz kurz schon mal einen Ausblick darauf geben?
Also ich würde total gerne nochmal eine Folge über Hannes Meyer und Hans Widmer machen. Es ist auch gerade eine Publikation im vergangenen Jahr erschienen zu Hans Widmer im Verein Baudenkmal Bundesschule Bernau e.V., wo wir auch, also wir, sage ich, weil ich auch Mitglied dieses Vereines bin, auch an dieser Publikation sehr mitgearbeitet habe. Wir sind auf Briefe gestoßen aus dem Archiv der ETH Zürich, also aus dem GTA-Archiv in Zürich, wo der Nachlass von Hans Widmer liegt, und auch über die Familie darauf aufmerksam gemacht worden, dass es Briefe gibt, an seine damalige Verlobte, wo er das ziemlich gut darstellt, was eigentlich vor sich gegangen ist. Also es war so, dass Hans Widmer und Hannes Meyer ja gemeinsam ein Baubüro hatten, also was wir heute Architekturbüro nennen würden, das nannte man früher Baubüro, in Basel, beides Schweizer Architekten. Und sie hatten beide zusammen sehr erfolgreich Entwürfe gemacht, und zwar einmal für den Völkerbundpalast in Genf. Und da wurden sie sehr lobend hervorgehoben, auch wenn sie die Ausschreibung nicht gewonnen haben, den Wettbewerb nicht gewonnen haben. Und einmal für die Petersschule in Basel. Und das sind sozusagen, wenn man sich diese Projekte anguckt, dann sind das schon zum Teil auch die Vorreiter für die Bundesschule. Also man sieht da sehr, gerade bei der Petersschule, den Treppenaufgang an der Bundesschule, das sieht schon sehr danach aus. Also sie haben sehr gut miteinander gearbeitet und haben sich sozusagen als moderne Architekten in der Schweiz etabliert. Hannes Meyer wurde dann von Walter Gropius 1927 ans Bauhaus berufen, um die Architekturklasse, also die sogenannte Bauabteilung am Bauhaus, überhaupt aufzubauen. Bis dahin gab es ja gar keine Architekturklasse, auch wenn mal Architektur eigentlich ganz oben auf der Agenda des Bauhauses stand, schon seit der Gründung 1919. Aber erst 1927 kam es dann tatsächlich dazu, dass es eine entsprechende Klasse gab. Und Hannes Meyer hat aber gesagt, er kommt nur, wenn er Hans Widmer mitnehmen darf. Denn ihm war schon durchaus bewusst, meiner Meinung nach, dass Hans Widmer eben diesen wissenschaftlichen Aspekt mitbringt. Und der war ganz neu in Deutschland. Den gab es so noch nicht. Das war in der Schweiz nicht ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt, aber in Deutschland war das ungewöhnlich. Und als dann 1928 Hannes Meyer Direktor wurde vom Bauhaus, hat dann Hans Widmer die Leitung der Architekturklasse übernommen sozusagen. Also die beiden hatten bis dahin immer Hand in Hand sozusagen gearbeitet, und es war auch immer ganz klar, Projekte, die sie gemeinsam gemacht haben, da stand auch immer Hannes Meyer und Hans Widmer in jeder Veröffentlichung drin. Und mit der Bundesschule änderte sich das dann auf einmal. Hannes Meyer hat das dann Hans Widmer gegenüber so begründet, dass der Bauherr da irgendwelche Probleme mit hätte, wenn man zwei Personen nennen würde, dass nur Hannes Meyer genannt werden darf. Was natürlich irgendwie so ein bisschen dubios ist, und wo man sich auch wirklich fragt, inwiefern ist das wahr? Oder wollte er einfach als Direktor des Bauhauses auch die Aufträge für das Bauhaus, für die Inneneinrichtung dann an Land ziehen? Oder war es noch eine ganz andere Sache? Also war es eher, dass er sich selber in den Vordergrund drängeln wollte, möchte ich mal jetzt so sagen, ne? Und da war Hans Widmer, der eine sehr schüchterne und auch eher zurückhaltende Person war, extrem traurig drüber und hat versucht, mit ihm ein paar Mal darüber auch zu reden, mit Hannes Meyer. Und da gab es aber kein Umherkommen. Also das hieß dann immer, nee, in dem Projekt kann er nicht genannt werden. Und es war aber, es kommt aus den Briefen sehr, sehr gut hervor, dass Hans Widmer halt tatsächlich derjenige war, der eigentlich die Entwürfe stark vorangetrieben hat und auch entscheidende Ideen hatte für diese Entwürfe und vor allen Dingen eben mit seinen Studenten da einfach Tag und Nacht dran saß. Als dann der Wettbewerb gewonnen war, wäre ja der Zeitpunkt gewesen, wo Hannes Meyer hätte sagen können, okay, also sag jetzt nicht Hannes Meyer, ich lasse das jetzt unter zumindest Bauhaus laufen. Das hat er aber auch nicht gemacht. Das hat sich dann Hans Widmer nicht lange angeschaut und hat dann ziemlich bald, also im April 1928, haben sie den Wettbewerb gewonnen für die Bundesschule. Und Ende des Jahres hat sich dann Widmer nach neuen Stellen umgeschaut, weil er das einfach unfair fand, auch logischerweise, ne? Und dann irgendwann auch das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, nee, also es ist nicht in Ordnung, wenn ich die Arbeit mache, dann dafür nicht genannt zu werden. Und Hannes Meyer stellt sich überall in allen Publikationen. Es war klar, dass das ein großes Projekt würde, das auch sehr viel Prestige mit sich ziehen würde. Das wollte er nicht und hat sich dann wegbeworben und hat dann Anfang 1929 die Möglichkeit gehabt, im Frühjahr an die Burg Giebichenstein zu wechseln und dort Das wird eine interessante Folge, wenn wir dann noch mal zu Hans Witwer kommen, denn der hat dann an der Burg Giebichenstein unter seinem Namen auch noch Projekte machen dürfen, von denen heute keiner mehr weiß, weil es die Gebäude nicht mehr gibt teilweise.
Und in den, also in der Bundesschule gibt es so im Nachhinein Aspekte, die du sagst, also die dir zuweisen könntest und sagst, ja, das ist klassisch Hans Witwe, oder das sehe ich da drinnen, oder die Namen kann ich jetzt wieder in den Vordergrund bringen, oder es heißt ja Bauhaus-Bundesschule, es geht eher um Bauhaus und nicht nur um Hannes Meyer. So, wie sagt man, wie, an welche Sache machst du das fest gerade?
Also vor allen Dingen dadurch, dass es schon bei den Wettbewerbseinreichungen eben diese wissenschaftlichen Diagramme und Aufstellungen gibt, ne? Und das ist eindeutig eine Sache, die von Hans Witwer kommt. Also das hat sogar auch Hannes Meyer irgendwann mal gesagt. Es gibt aber auch andere Schriften, beispielsweise von Ariel Sharon, einem später israelischen Architekten, der an der Bundesschule mitgearbeitet hat und der dann die Leitung des Baubüros nach Hans Witwers Weggang auch übernommen hat und die Bauleitung der Lehrerhäuser innehatte. Und er hat das auch in den 50er Jahren in einer Publikation so beschrieben, dass Hans Witwer derjenige war, der diese Wissenschaftlichkeit in die Bauabteilung gebracht hat und gesagt hat, also bevor wir überhaupt anfangen, irgendwie uns über den Grundriss Gedanken zu machen, schauen wir erstmal, wie läuft die Sonne im Sommer, im Frühjahr, im Herbst und im Winter. Wir schreiben das genau auf, welche Uhrzeit, dann machen wir ein Diagramm daraus. Wir schauen uns das Gelände ganz genau an, wir schauen uns den Bedarf an, also im Prinzip Funktionsanalysen. Und ich denke, daraus hervor gehen dann eben solche Dinge wie dieser Glasgang, der eben das Terrain einfach ausgleicht und keine Stufen hat beispielsweise und auch asphaltiert ist wie eine Straße, auch heute wieder asphaltiert ist nach der Sanierung wie eine Straße. Ich bin nicht sicher, ob jetzt dieser Treppenaufgang an der Turnhalle, ob das jetzt eine Idee von Witwer oder Meyer ist. Das ist wichtig. Das ist nicht so einfach, das auseinander zu dividieren, weil sie eben in Basel so eng miteinander gearbeitet haben und das auch nicht wichtig war, zu sagen, das ist meins, das ist deins. Aber Fakt ist, dass Meyer sicherlich von allein nicht diese Wissenschaftlichkeit an den Tag gelegt hätte und dann vielleicht die Bundesschule anders ausgerichtet worden wäre oder nicht so in die Natur eingebettet worden wäre, wie das mit Hans Witwer gemeinsam passiert ist.
Also dann, ich sag mal, es würde wichtig in dem Moment, also das zu dividieren in dem Moment, wenn eben sie nicht mehr als Team aufgetreten sind, aber als einzelnen Figuren sozusagen.
Da wäre es wichtig geworden, genau. Und das war ja dann im Prinzip, am Bauhaus hätte das ja nicht passieren müssen. Also hätte Hannes Meyer das einfach unter Hannes Meyer und Hans Witwer weiterlaufen lassen oder allgemein unter Bauhaus, wäre das ja gar kein Problem gewesen. Aber im Nachhinein stellt sich natürlich heute Architekturhistorikern, Kunsthistorikern und Besuchern die Frage natürlich, woran machen wir das fest, was Hans Witwer dort gemacht hat und was Hannes Meyer dort gemacht hat. Und ich glaube aber, an den Punkt dürfen wir uns gar nicht bringen lassen, denn dann müsste man sich auch die Frage stellen, welcher Student hatte diese und jene Idee? Denn ich glaube auch, dass viele Elemente dort enthalten sind, die beispielsweise Ariel Sharon später in seiner Architektur verwendet hat. Aber ob das seine Ideen an der Bundesschule waren oder ob er die Ideen aus der Bundesschule mitgenommen hat, das kann man heute nicht mehr sagen. Also und dazu haben sich die Architekten auch nicht geäußert, als sie noch gelebt haben.
Also es geht eher darum, am Anfang zu wissen, wer mitarbeitet.
Ich finde es allgemein wichtig, eben niemanden zu verheimlichen, sondern eben auch und auch nicht die Lorbeeren anderer Leute zu ernten. Das finde ich wichtig. Und natürlich, gerade Hans Witwer ist ja ein Architekt, der heute fast völlig unbekannt ist. Also das ist wirklich... Ja, ist kaum jemandem ein Begriff, außer Menschen, die sich mit der Materie beschäftigen. Und das ist ja nicht ohne Grund so. Das ist ja deswegen so, weil er einfach auch 1934 in die Schweiz zurückgegangen ist und nie wieder als Architekt gearbeitet hat und sich eben anders als Hannes Meyer auch nicht darum gekümmert hat, sein Erbe sozusagen groß zu propagieren oder zu veröffentlichen. Auch keine Frau hatte, die das gemacht hat für ihn, wie das bei Hannes Meyer und Lena Meyer-Bergner war, die ja dann im Nachhinein nach seinem Tod überall hingefahren ist und Publikationen gemacht hat und seinen Nachlass in dieses und jenes Archiv und in der DDR und in der BRD dann deponiert hat, wohl wissentlich, dass das die Möglichkeiten einfach multipliziert, ihn bekannt zu machen oder bekannt zu halten. Und selbst dann hat es ja noch eine ganze Weile gedauert, weil Hannes Meyer doch irgendwie auch in den Köpfen der Menschen zeitweise verschwunden ist.
ja, die Bundesschule ist eben dann ein großes Projekt gewesen, wo ich jetzt schon mal sagen würde, dass es sogar zu professioneller Liebeskummer führt.
Ja, und, das ist ein schöner Ausdruck, professioneller Liebeskummer. Ja. Das finde ich gut.
Und aber wie sagt man dann, das ist so behind the scenes sozusagen und das Gebäude selbst, wie am Ende eben mit alle Personen, die daran mitgearbeitet haben und in den Umsetzungen, du hast eben das Komplex beschrieben, aber was fand da genau drinne statt? Also ganz banal, wie sah der Alltag da raus?
Mhm. Also als die Bundesschule dann fertiggestellt war, 1928, am 29. Juli wurde der Grundstein gelegt und am 4. Mai, also knapp 2 Jahre später, 1930 wurde die Bundesschule eröffnet und damit ging die ADGB-Bundesschule an den Start sozusagen in Betrieb, wurde der Betrieb aufgenommen. Und das ist ein Schulungsort gewesen, an dem Sozialpolitik, Gewerkschaftspolitik, Hygiene und so weiter unterrichtet wurde, den Gewerkschaftsfunktionären. Und so ein Tag, der lief so ab, der fing mit Aufstehen und Frühstücken an. Dann gab es eine Einheit zum Lernen.
Wäre das dann auch gemeinsames Frühstücken? Ist es dann eher wie so?
Genau, also es war gemeinsames Frühstücken. Allerdings musste man ein bisschen schauen. Also im Speisesaal gab es immer Zehnertische. Diese Zehnertische waren immer jeweils einem Flur vorbehalten, auf den ja 10 Leute gelebt haben. Die sollten auch sozusagen sehr schnell miteinander in Kontakt kommen. Das hat man damit erzielt, noch unterstützt dadurch, dass jedes einzelne Internatsgebäude eine eigene Farbe hatte. Also entweder eine der Grundfarben, rot, gelb, blau oder eben noch grün gab es noch diesen Block. Und die unterschieden sich dann aber auch von Etage zu Etage noch in der Helligkeit. Also ganz unten war dunkelgrün, in der Mitte mittelgrün und oben war es dann blindgrün sozusagen. Das ist heute auch sehr schön wieder genauso dargestellt. Und diese Farben, die fanden sich dann auch auf den Fußböden und an den Wänden wieder. Aber eben auch zu jedem Eingang gab es ein Glaselement in der Tür, das dann diese Farbe hatte. Und ich habe auch gelesen, dass das gibt's heute leider nicht mehr. Das wurde nicht wieder rekonstruiert während der Sanierung. Aber es gab wie so Kellen, die raushingen, die diese Farben, also wie auf dem Bahnsteig früher. Und an dieser Kelle war sozusagen die jeweilige Farbe des Wohnblocks angebracht, sodass man die schon von vorne vom Foyer aus den Glasgang hinunter sehen konnte, in welchem Block man gehört. Also auch wenn man ganz frisch angekommen war. Die Leute, die bekamen auch tatsächlich Briefe vom ADGB dann schon in der Farbe ihres Wohnblocks sozusagen. Also so durchdacht war das. Und kamen an und wussten mit der Farbe ihres Briefes schon genau, in welchen Wohnblock sie gehören und mussten dann nur noch die Zimmernummer suchen. Also diese Leute auf einem Flur, die liefen dann auch gemeinsam zum Speisesaal und haben gemeinsam gefrühstückt und Mittag gegessen und Abend gegessen. Die haben auch zusammen beispielsweise Sportriegen gebildet, wenn es Wettkämpfe gab oder so Sportunterricht. Das hatte natürlich den Effekt, dass die Leute, auch wenn sie sich gar nicht kannten, sich unheimlich schnell kennenlernten. Und das war ja notwendig in 2 bis 4 Wochen. Teilweise hat man natürlich auch mit fremden Leuten das Zimmer geteilt. Umso besser war das dann, noch mehr Leute kennenzulernen. Genau, also das Essen, das fand gemeinsam statt, aber eben immer, ich glaube, hatten nicht alle 4 Wohnblöcke gemeinsam im Speisesaal Platz. Also es musste dann schon so ein bisschen variiert werden. Ja.
Und genau, Frühstück war, wie sagt man das wieder, abgeschöpft oder so?
War abgegessen.
Abgegessen. Und was danach?
Und danach gab es dann Unterricht. Da gab es eine Unterrichtseinheit von 1,5 Stunden. Dann gab es wieder eine Pause von 15 Minuten. Dann gab es wieder eine Unterrichtseinheit, dann wieder eine Pause. Dann gab es wieder eine Unterrichtseinheit und Mittagessen. Und so ging das den ganzen Tag weiter. Zwischendurch noch Kaffee trinken. Und dann ab nachmittags, so ab 15 bis 16 Uhr, gab es dann Freizeitmöglichkeiten. Und das hatte das Bauhaus wunderbar mitgeplant, denn es gab ja diesen kleinen Natursee, oder den gibt es immer noch, heute ist es leider ein ausgetrockneter Tümpel, wo manchmal noch ein Fischreiher drin steht, der verzweifelt nach Fischen sucht. Aber das Bauhaus hatte das mitgedacht und hat gedacht, okay, es gibt dort schon einen Natursee, wir zwacken einfach einen Teil davon ab und bauen das noch weiter aus und machen dort ein Freibad hin, dass man auch im Sommer die Möglichkeit hat, sich auf der Wiese irgendwie zu sonnen. Und da gab es dann auch einen 3-Meter-Sprungturm, dass man irgendwie auch mal ein bisschen springen konnte. Und es gab
einen richtigen Hinweis, die gibt es immer noch.
Heute gibt es, genau, das ist 2014 neu gebaut worden und es ist ein super schöner Geheimtipp, dieses Freibad in Bernau-Waldfrieden. Es wurden wunderschön und im Sommer auch immer geöffnet und mittlerweile auch mit Sonnensegeln und mit einer tollen großen Liegewiese und einem Beachvolleyballplatz. Genau. Dahinter befindet sich auch heute noch ein Sportplatz und die Turnhalle des heutigen Barnim-Gymnasiums. Früher gab es dort auch einen Sportplatz, also auch das war im Konzept des Bauhauses mit enthalten, genauso wie eine Aschelaufbahn zum Joggen um den See herum. Also die haben sich wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie bekommen wir die Leute auch aus der Schule raus, wenn das Wetter schön ist, um sich möglichst irgendwie draußen aufzuhalten und die Natur zu genießen und irgendwie Kraft zu tanken und Energie zu tanken.
Und wie war das im Winter?
Ja, im Winter gab es drinnen genügend Möglichkeiten. Es gibt den Wintergarten, auch heute wieder teilrekonstruiert nach der Sanierung, wo man sitzen konnte, Kaffee trinken konnte, Zeitung lesen konnte. Vorgelagert gibt es heute auch wieder einen großen Aufenthaltsraum, damals mit Schachtischen, Halmertischen, mit Zeitungsständen, einer Raucherlounge vor dem im Foyer gab es zwei Sitzgruppen, wo man sich unterhalten konnte. Und dann gab es ja auch noch die Bibliothek und den Lesesaal. Also es gab viele Möglichkeiten, um sich in der Freizeit aufzuhalten und sich noch weiter vertiefend weiterzubilden und zu lernen beispielsweise. Oder eben auch einfach zum Vergnügen, sich mit anderen Leuten zu treffen. Und dann gab es noch die Aula. Und in der Aula fanden regelmäßig immer mittwochs Abendveranstaltungen statt. Das gehörte auch zu den Vorgaben des ADGB, dass es so einen Raum geben muss in der Bundesschule. Denn das Ziel war nicht nur, den Leuten zu zeigen, also so sieht moderne Architektur aus und der moderne Mensch, der sollte eben auch darauf achten, dass er viel an der frischen Luft ist und viel Sonne tankt und viel Licht in sein Leben lässt sozusagen und sich bildet, sondern der moderne Mensch, der interessiert sich eben auch für Kultur. Also dann gab es dort Vorträge, Musikbeiträge, Filmabende, die hatten einen super modernen Filmvorführapparat, wo Filme vorgeführt wurden.
Kannst du so mal was nennen, was gezeigt worden ist?
Es gibt tatsächlich eine Liste, Mensch, die habe ich aber zu Hause.
Ja, wenn man neugierig, da könnten wir ein Video, Film-Recommendations von der Bauhaus Bundesschule,
genau. Genau, also passt auf, ich gucke das mal nach zu Hause. Ich weiß, da gibt es ein Dokument im Bundesarchiv, wo tatsächlich aufgelistet wurde, welche Filme gezeigt wurden. Und das kann ich euch einfach mal als PDF unten noch mit reinstellen oder als einfache Liste und mit ranstellen, wen das interessiert.
Sind das Unterhaltungsgeschichten oder sind das auch Bildungsfilme? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist alles darauf eingerichtet, die moderne Mensch in der Bundesschule zu formen?
Genau, also ich bin der Meinung, es ist sowohl als auch gewesen, sowohl Unterhaltungsfilme, sozusagen Unterhaltungsbeiträge, als auch bildende Filme zu Gewerkschaftspolitik, zu Gewerkschaften und so weiter.
Ja, spannend. Und so viel Arbeit. Und dann konnte er nur 3 Jahre bestehen.
Ja, das war leider das Schicksal der Bundesschule, also 3 Jahre. In der Zeit kamen auch viele Architekten aus aller Welt, um sich das Gebäude anzuschauen. Es machte doch recht große Furore wegen seines Erscheinungsbildes, was ja nicht so ganz dem entsprach, was man auch damals noch kannte. Das war schon sehr neuartig und auch heute ja noch, wenn man dorthin kommt und sich die Teile anschaut, die tatsächlich dann auch noch aus den 30er Jahren sind oder aus den 20er Jahren, kommt es einem fast absurd vor, dass das schon so alt ist, ne? Also das ist wahnsinnig modern, auch noch aus heutiger Perspektive. Ja, aber die Nazis oder die Nationalsozialisten erlangten ja Anfang 1933 mit ihrem Wahlsieg die Macht in Deutschland sozusagen, und mit der Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler war dann das letzte Krönchen noch draufgesetzt. Und man hatte sich, also auch beim ADGB, der Vorsitzende des ADGBs war damals Theodor Leipert, und er hatte sich tatsächlich bis zum Schluss die Hoffnung gemacht, dass man mit den Nationalsozialisten eine Regelung findet, dass die im Prinzip auch Sozialisten mit sind und auch wollen, dass die Arbeiter unterstützt werden in ihrem Tun. Aber da hat er leider die Rechnung dann ohne Adolf Hitler und die Nationalsozialisten gemacht, denn was auf diese Wahl dann doch recht schnell folgte, war das Verbot der Gewerkschaften, die sogenannte Zerschlagung der Gewerkschaften und damit verbunden die Besetzung aller Gewerkschaftsgebäude. Und damit war auch die Bundesschule gemeint, logischerweise, nachdem der Hauptsitz in Berlin besetzt wurde, am 6. und am 9. Mai 1933 ist eine SA-Truppe mit 50 Mann in Bernau Waldfrieden aufmarschiert und hat alle Teilnehmer nach Hause geschickt, alle Lehrer und Angestellte unter Hausarrest gestellt und hat die Bundesschule besetzt für sich. Und was dann folgte, waren eben 12 Jahre lang bis 1945, bis Ende des Krieges, die SA-Schule, also eine Schule für SA-Funktionäre, für SD-Funktionäre und dann später auch eine Fechtschule. Aber das ist eine andere Folge. Und da gibt es Spezialisten, die sich mit den Akten und mit den Archivalien sehr intensiv beschäftigt haben. Und das wird dann sozusagen die nächste Folge in dieser Serie zur Bundesschule sein.
Ja, ja. Genau, das ist auch, wie sagt man, dann eine große Umstellung und ich habe einen ganz neuen Erscheinung auch von der Bundesschule. Also es wird bestimmt sehr interessant auch zu hören in die Facetten, was dann passiert ist. Jetzt noch die Frage vielleicht zurück in, weil wir sind ja im Heute und wir sprechen heute über die Bundesschule. Wieso ist das heute wichtig? Also du hast eben auch gesagt, das ist so UNESCO Welterbe benannt worden 2017. Und wieso erlebt gerade der Bundesschule so ein Comeback? Also warum ist es gerade wieder wichtig?
Also mit der Ernennung der Bundesschule zum Welterbe ist sozusagen dieser Punkt gesetzt worden, um es wieder in die Öffentlichkeit zu holen. Die war ja nie weg, die Bundesschule. Sie war nur so ein bisschen, also manche sagen immer im Dornröschenschlaf. Ich finde das so ein bisschen schwierig, das zu sagen. Sie war einfach verbaut über die DDR-Zeit hinweg, zahlreich erweitert, viele Elemente eben aber auch abgerissen. Weil in der jungen DDR meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht erwünscht. Da hat man sich ja sehr vom Bauhaus distanziert. Mit der Sanierung der Bundesschule und auch der Wiederbelegung damit im Prinzip dessen, wie sie mal aussah, ist das Verständnis dafür einfach gestiegen, was für ein besonderes Bauwerk das ist. Und dass es eben auch, wenn man es jetzt, wie wir das ja auch gemacht haben, jetzt in dieser Folge in den historischen Kontext sitzt, zum RDGB unheimlich wertvolle Zeitgeschichte ist, gerade über die Weimarer Republik bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Und das erzählt diese Bundesgeschichte, diese Bundesschule einfach wahnsinnig schön, diese Geschichte. Und parallel eben auch die Bauhausgeschichte, gerade die Geschichte vom Übergang zwischen Walter Gropius und Hannes Meyer und dann aber eben auch vom Ausscheiden Hannes Meyers aus dem Direktorat, also Ausscheiden ist gut gesagt, dem Rausschmiss, weil er ja Kommunist war, Sozialist war und das auch offen so war und eben in Dessau damals auch schon 1930 die Nationalsozialisten eine viel größere Machtposition hatten als an anderen Orten und er da regelrecht rausgeworfen wurde, weil das nicht erwünscht war. Also ich finde, das ist diese, um es nochmal zusammenzufassen, dieser Übergang von der Weimarer Republik zu den Nationalsozialisten ist einfach anhand der Bundesschule, der Geschichte der Bundesschule vom Bau zur Inbetriebnahme bis zur Besetzung wahnsinnig schön abzulesen, also schön, wahnsinnig gut abzulesen. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt auch, warum die Bundesschule wieder mehr in den Fokus rücken sollte, weil es gibt noch mehr solche Orte, wie beispielsweise auch das Bauhaus in Dessau, die diese Geschichte in sich tragen oder, um noch weiterzugehen, auch die DDR-Geschichte in sich tragen und die Geschichte der Wendezeit und der Nachwendezeit bis heute. Und diese Bauten, die erzählen so viel und die haben so viel Leben in sich und haben natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die dort gelernt haben, gearbeitet haben, die darüber noch erzählen können. Ne? Und ich glaube, das darf man nicht vergessen und vor allen Dingen nicht verlieren. Und dann irgendwann gibt es diese Leute nicht mehr.
Ja, vielen Dank, Anja,
heute sehr gerne
für das Gespräch. Wir werden den Ohren aufhalten bis zum nächsten Folge
genau.
Der Bundesschule. Und liebe Zuhörer, auch danke fürs Hören. Und wir halten euch auf dem Laufende.
So ist das. Ja. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an kontakt@best-bernau.de und stellt eure Fragen. Es gibt da keine dummen Fragen, überhaupt nicht. Und sobald wir wieder Führungen machen dürfen und sobald unsere kleine Ausstellung Schule im Walde 1928 bis heute, die derzeit im temporären Besucherzentrum im Lehrerhaus am Hannes-Meyer-Campus 9 auch noch besteht bis zum 30.06. diesen Jahres, informieren wir euch darüber auf Instagram und Facebook @BauhausDenkmalBernau und auf der Webseite des Bauhausdenkmals auf www.bauhaus-denkmal-bernau.de. Und wenn wir dann richtig eröffnen im Besucherzentrum, dann hoffe ich doch, dass wir uns sehen. Und dann bin ich auch vor Ort und meine Mitarbeiter und dann können wir euch da ganz viel drüber erzählen. Insofern danke, Friederik, dass ich heute da sein durfte und dass du mir so viele Fragen gestellt hast. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank dir.
Das war sie, die 8. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Zu Hause angekommen habe ich für euch auch die besagte Filmliste aus dem Bundesarchiv herausgesucht, die ich als PDF auf unsere Podcast-Seite in die Links zur heutigen Folge stelle. Ich konnte auch abklären, dass nicht nur das Bauhaus die Inneneinrichtung in seinem Wettbewerbsentwurf mitgeplant hat, sondern auch die anderen Architekten diese zumindest teilweise mitgedacht haben. Mehr über das Bauhausdenkmal Bundesschule und die Galerie Bernau erfahrt ihr auf unserer gemeinsamen Website www.best-pernau.de oder auf Facebook und Instagram. Dort sind wir @BauhausDenkmalBernau und @Galerie_Bernau. Wir freuen uns über eure Kommentare, Bewertungen auf Apple Podcast, denn nur so wird unser Podcast auch anderen Leuten weiterempfohlen und Vorschläge für weitere Folgen. Hiermit verabschiede ich mich für heute. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.